Das ist Aldente Entertainment.
Und dann stupst mich der Otto in die Seite, wirklich mit dem Ellbogen so in die Seite und sagt, sag, du bist Schauspielerin, vertrau mir. Und dann habe ich gesagt, ich bin Schauspielerin.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Yvonne de Barck, die Körpersprecherin.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenslauf unzensiert. Bei mir ist heute eine ziemlich vielseitige Person. Ich fange mal mit so ein paar Schlagworten an. Schauspielerin, Coach, Autorin, Podcasterin, Influencerin, Sportlerin, tausende von Rollen. Wirklich bekannt ist sie gerade zur Zeit für Themen, die sie ganz weit nach vorne gebracht hat. Zum Beispiel das Thema Körpersprache, Wirkung, Präsenz. Und zwar so sehr, dass sie in sämtlichen digitalen Medien Influencerin geworden ist. Und das darf man wirklich in dem Fall sagen. Es gibt ganz viele Menschen, die dir folgen. Herzlich willkommen, Yvonne de Barck.
Danke, danke schön. Das klingt so lustig, die mir folgen. Die Follower, die Followers, ne? Ja, ja, das stimmt.
Die mir folgen. Ja, folgen sie
das,
auch.
Ja, ne? ich finde das auch erstaunlich, wie viele Menschen sich dafür interessieren, wie man auftritt, wie man sich selber präsentiert. Ich dachte, ich habe so eine kleine Nische, die ich da bediene. Ne? Aber jetzt sind es auf TikTok sind es gerade 107.000 Follower und dann nimmt es ein bisschen ab. Dann auf LinkedIn sind es, glaube ich, so 15.000 und 23.000 auf Instagram und Facebook. Habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht.
Kommt ja aber drauf an, wer es ist. Und das für LinkedIn sind 15.000 sehr viel.
Ja, findest du?
Ja, das ist sehr viel. Das ist ja eine sehr seniorige Gruppe, sagt man dazu.
Ist das so?
Ja, absolut. Ich bin ja auch dabei. Also deswegen schon an sich. Sag mal, bei all diesen Rollen, was steht denn auf deiner Visitenkarte? Oder anders gefragt, wenn dich jemand fragt, was machen Sie denn so? Was antwortest du denn da?
Ich bringe dir bei, wie du souverän auftrittst bei partieller oder völliger Ahnungslosigkeit in Videos oder vor Gruppen.
Okay. Irgendwie interessiert uns das doch alle, oder? Jeder möchte doch wissen, wie man wirkt. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir doch immer wissen, wie wir wirken, Peter, und wie wir auf andere wirken, oder?
Du würdest mir nicht glauben, wie viele Nachrichten ich bekomme, so, lass mal stecken, Alter, es braucht kein Mensch, was du da machst. Da kommen ganz viele, die sagen, meine Wirkung interessiert mich null, ich bin so, wie ich bin, und wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann kann ich den nicht leiden und hau ich den in die Fresse. Solche Sachen kriege ich dann, da denke ich, okay, dann hast du auch den Schuss nicht gehört. Und ich sage immer, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist doch klar, dass ich mit Respekt auf jemanden zugehe und selbst wenn ich jemanden erstmal nicht leiden kann, jetzt mal um bei dem Beispiel zu bleiben, dann muss ich dem doch einen Vorschuss geben an Vertrauen, an du bist gut und ich nehme dich so, wie du bist. Weil ich erzähle mal, wie ich da drauf gekommen bin, durch diese vielen, vielen Seminare, die ich gebe. Ich schule über 1.000 Menschen im Jahr in 10er-Gruppen oder 8 bis 10er-Gruppen. Das heißt, ich habe ungefähr 3 Seminartage die Woche, morgen auch wieder 2. Und da habe ich festgestellt, da kommen manchmal so Seminarteilnehmer, du kennst es doch auch mit Kunden zum Beispiel, da denkst du, oh, mit dem werde ich nicht warm. Das kennst du doch, oder? Oder das kennt ihr alle, dass ihr irgendjemandem begegnet und ihr denkt, na, das ist aber nicht meine Wellenlänge. So, und dann unterhältst du dich mit der Person und dann hörst du zwischen den Zeilen, ja, der hat gerade ein krankes Kind zu Hause oder hat eine andere Geschichte, die ihn geprägt hat und die ihn zu dem werden hat lassen, wie er oder sie jetzt ist. Und deswegen, ich sag immer, jeder hat seine Geschichte und jeder ist es wert, erstmal als komplett gut angenommen zu werden. So bin ich. Natürlich renne ich auch gegen Wände damit. Ja, natürlich, ja, läuft es nicht immer gut, aber meistens. Und ich fühle mich wohl dabei.
Ich glaube ja, dass derjenige, von dem du gerade gesprochen hast, der dich so angemacht hat oder der plötzlich so unflätig wird, so ungefähr, ich weiß, ich bin und Respekt, Mann oder sowas, ganz genauso ist und ja auch seine Wirkung haben will. Also ja, das ist stimmt. Er hat ja auch seine Rolle, der will ja auch eine bestimmte. Außerdem fühlt er sich getriggert, dir das zu sagen. Also irgendwas löst ja anscheinend doch aus.
Ja.
Also ich glaube, dass das fast für jeden gilt. Und frei nach Watzlawick, jetzt werden wir akademisch.
Ui.
Wir kommunizieren immer, auch dann, wenn wir nicht kommunizieren.
Ja.
Und gerne. Das hast du ja perfekt für dich entdeckt. Wie es dazu kam, wirst du uns mit Sicherheit, so hoffe ich, heute ein bisschen erzählen. Ich habe mal ein bisschen überlegt, wie würde ich dich denn begreifen in dem, was du da tust? Und ich glaube, die Überschrift über dir wäre aus meiner Sicht Souveränität und Selbstsicherheit und im besten Sinne des Wortes Selbstbewusstsein. Das ist ja ein schönes deutsches Wort, ne?
Ja.
Ich bin meiner selbstbewusst. Trifft es das ungefähr?
Ja, Selbstbewusstsein wird, manche wollen selbstbewusster werden. Du kannst gar nicht selbstbewusster werden, du kannst nur selbstsicherer werden. Also selbstbewusst heißt ja nur, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und daraus resultiert ja dann die Selbstsicherheit. Mhm. Ja, das, da würde ich definitiv differenzieren zwischen Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Ja, das ist ein spannendes Thema. Oder Selbstwirksamkeit. Was kann ich mit dem, wie ich bin, was bewirken? Das ist dann das, was hinten raustropft, die Essenz. Wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, kann ich selbst sicher sein und dadurch kann ich selbst etwas bewirken.
Wow.
Gefällt mir auch gerade.
Ja. Wir notieren das und halten das fest und sticken es auch sofort auf unser Kissen. Aber dann sag mal, das Format heißt der Lebenslauf unzensiert.
Ja.
Und es geht um dich, es geht um dein Leben heute.
Ja, davon hatte ich ein bisschen Angst.
Ich weiß gar nicht, wie oft du schon mal wirklich über dein Bio länger gesprochen hast. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Wir kennen uns auch ein paar Jahre und gut und verstehen uns gut. Aber ich weiß ganz wenig über dich, wenn ich ganz ehrlich bin, wie das halt manchmal so ist. Ich habe natürlich gegoogelt und Wikipediat und weiß, dass du hier in München geboren bist.
Ja, das stimmt.
Aber du bist hier nicht aufgewachsen.
Nein, ich habe hier 2 Jahre gewohnt und dann sind wir nach Fürth, nach Fett. Mhm. Fürth bei Nürnberg.
Ja, da, wo die erste Eisenbahn hing, oder?
Das sagt man immer so leise, weil es gibt so ein paar Sprüche, die heißen, wer nichts wird, kommt aus Fett. Oder lieber Fünfter als Fetter. Deswegen sage ich das ganz leise. Und dann bin ich nach München zur Schauspielschule. Danach bin ich von München aus nach Berlin, von Berlin nach Los Angeles, von Los Angeles wieder nach Berlin zurück. Da bin ich dann fertig geworden und dann bin ich nach Köln und habe dort angefangen, richtig zu drehen.
Und schon ist der Podcast fertig.
Also
so schnell kann es manchmal gehen. Ha, von wegen, so schnell kommst du mir nicht aus. Du bist nämlich, so fängt schon mal an, nicht allein auf die Welt gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, und hast eine Zwillingsschwester.
Ich habe eine Zwillingsschwester, ja.
Was macht die?
Die macht jetzt was sehr Kreatives und was sehr, sehr Spannendes. Die macht aus Müll, macht die also DIY, so Recycling für Kinder, wie Kinder lernen, dass Müll nicht Müll sein muss, sondern dass man alles irgendwie wiederverwerten kann. Basteln, so kleine Käferchen oder Spiele oder sonst irgendwas. Da gibt die ganze Kurse, hat Bücher geschrieben darüber, sehr erfolgreich. Und das kommt super an, vor allem bei den Eltern, dass die ihren Kindern mal was Pädagogisches mitgeben und denen beibringen, hey, du musst nicht alles neu kaufen. Du kannst aus allem was machen. Du kannst deine Fantasie blühen lassen. Und das finde ich ganz toll. Also großartig. Wir sind beide so ein bisschen kreativ, glaube ich.
Das glaube ich allerdings
ein bisschen.
Auch. Jetzt gleich. Wie war denn deine Kindheit? Wie muss ich mir die junge Yvonne vorstellen?
Wenn mich jemand fragt, wie war deine Kindheit, dann kann ich eigentlich immer nur sagen, gut, wir waren 4 Kinder. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter hatte uns 4 Kinder und die haben uns da durchgeboxt. Also wirklich, meine Mutter hat sich hervorragend um uns gekümmert. Ich meine, 4 Kinder, das ist echt ein Haufen Kind zu Hause. Und davon Zwillinge, großer Bruder, kleiner Bruder. Und da ist immer was los. Dann kommen ja auch Freunde zu spielen, ja, wollen die noch was essen und so weiter. Also das war schon Hammer, was meine Mutter da geschafft hat.
Oh, jetzt, da muss ich natürlich nachfragen. Die 2 Zwillingsmädchen in der Mitte. Das riecht förmlich danach, dass ihr da euer Schabernack getrieben habt oder beziehungsweise so bestimmte Prinzessinnenrollen innerhalb der Familien hattet, gerade mit umrandet von den beiden Brüdern. Oder wie war die Konstellation bei
euch? Jetzt kommen ein paar peinliche Sachen. Es war wirklich so in der Schule, dadurch, dass wir Zwillinge waren, ich habe immer von meiner Schwester abgeschrieben. Ich war echt faul. Also wenn was faul war, dann ich ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Die lagen ja zu Hause rum. Ich musste ja nur zu meiner Schwester gehen an den Schreibtisch, das Heft nehmen, abschreiben, fertig. Weil wir waren ja in der gleichen Klasse. Ich musste nichts machen. Ich habe mein Leben lang keine Hausaufgaben gemacht, bis meine Eltern irgendwann gemerkt haben, was wo der Hase langläuft, weil ich immer schlechter wurde in der Schule. Ja klar, wenn du keine Hausaufgaben machst, wenn du nicht lernst, wenn du gar nichts machst, dann wirst du halt schlechter. Meine Schwester war immer besser. So, und dann haben sie uns in verschiedene Klassen gesteckt. Und dann habe ich gemerkt, was es bedeutet zu arbeiten.
Wart ihr ein bisschen im Wettbewerb zueinander auch gestanden oder eher
verträglich? Hey, woher weißt du das? Wenn ihr das jetzt sehen würdet, wie der Peter mich anschaut, ne, das ist so ein ganz wissender Blick. Ich weiß aber nicht, woher er es weiß. Wir haben uns einen Freund geteilt. Nee,
Wie alt wart ihr?
15 ungefähr, ja. Und ich hatte mich in einen, im Schwimmbad hatte ich mich in einen sehr gut aussehenden Schwimmer verliebt, der dann immer seine Bahn gezogen hat. Und boah, der hatte eine tolle Figur und hat tolle blaue Augen. Ich fand den ganz, ganz, ganz toll. Und da habe ich mich ein bisschen verliebt und habe mit dem geflirtet und dann auch verabredet und so weiter. Und irgendwann hat er gemerkt, dass ich noch eine Zwillingsschwester habe. Ja, und dann, wie das so ging, weiß ich nicht. Also, irgendwie war es so, dass er sich irgendwann mal entscheiden musste zwischen uns beiden, sie oder ich. Und ja, ich hab dann gewonnen. Also ich habe gekämpft und ich habe ihn dann behalten, meine erste große Liebe.
Und wie hat sich das ausgewirkt auf euch?
Also seitdem fehlen Simone und mir ein paar Haare. Wir haben in einem Zimmer gewohnt, wir haben uns echt einmal voll gefetzt, also richtig mit an den Haaren ziehen und Haare ausreißen, also so richtig, richtig gefetzt. Mhm. Das ist mir jetzt echt unangenehm. Hätte ich nicht gedacht, dass es mir so unangenehm. Simone, falls du das hier hörst, ich liebe dich.
Bist du falls das meine ist doch auch ein paar Jährchen her.
Ja, ist ja ein paar Jährchen
kann
her.
Doch, kann man doch gut erzählen. Ja. Ist das auch derjenige gewesen, der dich zum Sport gebracht hat?
Ja. Er hat ja Triathlon gemacht. Ich wusste nicht, dass er Triathlon, er hatte geschwommen, also immer im Schwimmbad. Und dann, als ich ihn näher kennengelernt habe, hat er erzählt, dass er Triathlon macht, dass er also Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und ich war so verliebt, dass ich ihm immer nah sein wollte. Und dann habe ich angefangen, auch Triathlon zu machen, damit wir zusammen trainieren können, damit wir zusammen laufen gehen können. Habe ich mich abgerackert, um ihm an den Fersen zu bleiben, damit wir Radfahren gehen können zusammen, damit wir Zeit zusammen verbringen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich bayerische Juniorenmeisterin wurde. Das hat dann dazu geführt, dass ich bei der deutschen Juniorenmeisterschaft Dritte geworden bin und so weiter und so weiter. Weil ich so viel dranbleiben wollte an ihm, dass ich so viel trainiert habe, dass es irgendwie dann sich auch ausgezahlt hat.
Wie lange hielt es?
Off, on-off, das war on-off. Ne? On-off. Fünf Jahre ungefähr, würde ich mal sagen.
Okay, aber klingt spannend, weil ihr ja viel Zeit offensichtlich auch auf der Straße, im Becken und wieder auf der Straße verbracht habt, dann sozusagen.
Ja.
Genau. Da musst du doch irre viel trainieren, oder? Für Triathlon.
Ich habe das Abitur nicht gelernt. Das war furchtbar. Ich habe während des Radfahrens sozusagen alles verarbeitet. Also ich habe mir das ein bisschen angelernt und dann, ich habe das jetzt auch mal wissenschaftlich erforschen lassen oder beziehungsweise mich damit beschäftigt, wie sowas wie Lernen funktioniert. Und es hat so funktioniert, wie ich es intuitiv nicht anders machen konnte. Mhm. Ich musste ja Sport machen und wenn du was lernst und dir was aneignest und danach Sport machst, dann wird das besser verarbeitet und die Synapsen werden irgendwie besser verknotet. So ist es bei mir wahrscheinlich dann gewesen.
Der war ja ein Kerl und hat es schon eine Zeit lang gemacht. Und du warst eine junge Frau und hast erst angefangen damit. Das heißt, dass er wahrscheinlich ein bisschen fitter war sozusagen. Ja. Wie ist es dir denn trotzdem gelungen, dran zu bleiben? Ich stelle mir das gerade so vor, dass ich so Beziehungsgespräche auf dem Fahrrad habe bei 70 Stundenkilometer.
Nein, Beziehungsgespräche hat man nicht. Doch, stimmt, hatten wir auch mal Beziehungsgespräche auf dem Fahrrad mit Wegfahren und dann wieder aufholen und sowas. So ganz verrückte Sachen. Aber Peter, stell dir das so vor, im Schwimmbad, ja, morgens oder abends dann, wenn alle weg sind, dann noch kurz ein bisschen trainieren und dann sitzt die Yvonne mit ihrem Bikini am Beckenrand und jubelt ihrem Freund zu, weil sie schon nach 1000 Metern platt war und er noch 1000 Meter mehr schwimmen musste. So kannst du dir das vorstellen.
Ich bin noch nie in meinem Leben 1000 Meter geschwommen. Bei mir ist es toter Mann. Ich müsste mich treiben lassen.
Das ist aber zum Einschwimmen, die 1000 Meter, ne?
Ja, verrückt.
Ja, verrückt.
Was? Heute bist du auch noch sehr sportlich. Also hast du das beibewahrt?
Ich laufe noch, ja.
Ist es wichtig für dich?
Ja, sehr. sehr. Ich stehe morgens auf, ich bin so froh, wenn es jetzt hell ist. Ja, jetzt, wir nehmen das jetzt gerade im Sommer auf. Wenn es draußen hell ist und ich kann dann früh noch ein bisschen laufen gehen, das geht leider nicht immer, dann nehme ich mein Handy mit, dann schreibe ich dort LinkedIn-Beiträge, also ich diktiere die rein, weil mein Hirn dann gut funktioniert. Ich bin dann im Flow, ich bin in, irgendwie in einem Tunnel, da kann ich mich gut konzentrieren und dann kann ich gut die LinkedIn-Beiträge schreiben. Ich benutze kaum ChatGPT für die LinkedIn-Beiträge, weil ich so gerne schreibe, weil ich selber so gerne mit Worten spiele. Also ich finde das toll.
Das haben wir gemeinsam. Ja. Da kannst du ganz sicher sein.
Ja.
Sag mal, also die Schulzeit hast du, Abitur hast du aber irgendwie dann doch geschafft.
Ja, ja.
Trotz hohem Trainingsaufwand, komplizierter On-Off-Beziehung und einer Schwester, wo du nicht mehr abschreiben konntest.
Ja, genau. Ja.
Welche Fächer haben dir denn gelegen? Wo warst du gut? Sport wahrscheinlich?
Ach, verrückt, wirklich? Ja. Sport. Wir haben auch Kunstturnen gemacht, meine Schwester und ich. Und deswegen war da alles, also ich war Leichtathletik und Kunstturnen. Und das ist ja, ey, das ist ja furchtbar. Ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich habe so gerne die Bundesjugendspiele gemacht.
Ich auch?
Ich war, ja, echt?
Ja, ich war
gut. Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich gar nicht schlecht.
Weil, ich war Schulbester.
Gratuliere. Ja. Habt ihr das gehört?
Ich war Schulbester. Ja, jawohl. Mhm. Hab auch Leichtathletik gemacht, aber eher nebenher. Aber im Mehrkampf war ich ganz ordentlich. Ich habe dann einmal mitgemacht bei den oberbayerischen Mehrkampfmeisterschaften, weil ich bin einmal im Monat in den damaligen Leichtathletikverein gegangen. Da sagte, geh doch mit. Das war dann hier in dem Dante-Stadion. Und ich bin da einfach frisch und fröhlich frei drauf los. Und dann gab es zum ersten Mal einen 1000-Meter-Lauf. Bin ich vorher noch nie gelaufen in meinem Leben. Und ich bin losgerannt wie ein junger Hirsch. Und der Trainer fand das super, wie couragiert und wie toll. Am Ende wurde ich Letzter.
Nein.
In der letzten Runde. Röchel. Also ich glaube, ein älterer Mensch mit Rollator wäre an mir noch vorbeigekommen. So langsam bin ich da.
Oh nein, das ist bitter.
So, das war.
Wie geht's dir heute damit? Was sagt dein Therapeut dazu?
Ja, ich habe das dann später ausgeglichen, weil ich dann auch das Laufen angefangen hatte, weil ich auch gemerkt habe, dass es ganz gut ist, dann ein bisschen zu laufen und dann irgendwann kamen bessere Zeiten. Aber es geht ja auch um dich, in Herrgotts Namen nochmal.
Mist, jetzt habe ich versucht abzulenken.
So, ich merke schon. Wie war das bei dir nach der Schule? Hast du dann Pläne gefasst? Hattest du einen Plan oder warst du planlos?
Boah, ich war so planlos, ne? So, so planlos. Und meine Eltern, die wollten schon gerne, dass die Kinder was machen nach dem Abitur. Und weil mir, was studiert man, wenn einem gar nichts einfällt? Außer BWL.
Lehramt.
Ja, genau. Ich habe mich für Lehramt immatrikuliert. Ich war froh, als ich irgendwann dieses Wort aussprechen konnte. Immatrikuliert. Und habe mich für Sport und Englisch, Sport ist echt so, Sport wollte ich, weil ich gehört habe, das kann ich und da sind die besten Partys und da sind die schönsten Menschen. Da waren auch echt knackige Jungs, die auch viel getrunken haben. Und wir haben auch wirklich die besten Partys gemacht, die Sportstudenten, da sind sie immer alle gekommen.
Wo hast du denn studiert?
In Erlangen.
In Erlangen.
Mhm. Genau. Und Englisch habe ich mir gedacht, ach weißt du was, das kannst du irgendwie. So, fertig. Oh, das war schlimm.
Aber
die konnten alle viel besser Englisch
als
ich.
Aber nicht ewig.
Nein. Ich wurde dann von meiner Mutter heimlich angemeldet zu einer Misswahl. Ist wirklich heimlich. Sie so, ich habe dich da mal angemeldet. Und ich so, wofür? Ja, eine Misswahl. Was? Wie kannst du nur? Und dann bin ich doch hingegangen. Und das war sehr spannend. Das war erstmal Miss Motorsport. Drei Misswahlen habe ich gewonnen. Miss irgendwelche, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Und das andere war Miss Norrisring. Das war das Größte.
Miss Norrisring.
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja,
wie war die
so wie es klingt.
Wie war das? Was musstet ihr da machen?
Ja.
Was macht man bei der Miss Norrisring-Wahl?
Also generell bei einer Misswahl oder bei der, das war ja die Größte, war es so, dass du ein paar Vorrunden hattest. Und dann waren wir, glaube ich, 20 Mädels, die dann in einem Raum waren, wo man sich schminken konnte. Und dann hatte man einen Durchlauf mit Badeanzug, einen Durchlauf mit einem Abendkleid. Aber das Spannende war, dass in diesem Raum, wenn da geht es ja um die Misswahl, und da haben sich, ich bin einfach nur hingelaufen, ich war Sportlerin, weißt du, ich habe auch im Triathlon machst du ja im Badeanzug. Aber dieser Moment, wenn du reinkommst und da sind 20 oder 19 andere Mädels und alle beäugen sich so, oh, die hat aber noch längere Haare als ich, oh, die hat aber glänzendere Haare als ich, oh, die hat aber weniger Zellulite als ich, oh, die hat aber, weißt du, das ist die hat dickeren Busen und so, alles wird komplett abgescannt. Also ich weiß nicht, wie das bei Männern ist, wenn es so eine Männer-Model-Show ist oder wie sagt man, Mr.-Wettkampf, gibt's sowas? Mr. Wahl? Gibt's, ne?
Ich bin mal zum Mr. Elba gewesen.
Jetzt, das ist jetzt nicht dein Ernst.
In der Disco, in der italienischen Disco bin ich zum Mr. Elba gewählt worden.
Das gibt es doch nicht.
Also, das war natürlich nicht ernst und war längst nicht so kompetitiv als das, was du erlebt hast. Und ich hatte auch nur 3 Konkurrenten und wir waren alle ordentlich angedütert.
Ich wollte gerade sagen, ihr wart doch ein bisschen Hacke.
Das lässt sich nicht mal ansatzweise vergleichen, wie diese offensichtlich doch sehr kompetitive Situation. Hast du denn aus dieser Situation, ist es etwas, was dich begleitet hat im Leben, dass du immer wieder so in das Gefühl hast, auch in dieser Competition zu sein oder in diesem Umfeld des sich gegenseitigen Bewertens und Scannens und Anschauens? Mhm. Also ist dir das öfter passiert?
Ich glaube, das ist ein menschliches Bedürfnis, sich zu vergleichen, was einem aber auch nicht gut tut, sich zu vergleichen. Nur versuchen wir ja zu sehen, wo ist unsere Position in der Gruppe, wenn wir irgendwo reinkommen, wer kann das, wir vergleichen uns die ganze Zeit und jetzt wird es noch schlimmer mit Social Media, weil wir uns da ja noch mehr vergleichen und dann vergleichen wir uns mit Menschen, die wir gar nicht kennen. Und das ist, dieses Kompetitive ist immer da. Und daran muss man selber arbeiten, dass man das nicht hat. Aber die Antwort ist ja. Ich glaube, es ist so ein Grundbedürfnis des Menschen, sich zu vergleichen, um seinen Standpunkt in der Gruppe, seine Position in der Gruppe zu finden.
Wie ist denn das heute? Du postest ja unglaublich viel. Du hast sozusagen ein bisschen Content-Druck, wenn man so will. Das ist ja auch etwas, was du dir bewusst als Rolle ausgesucht hast. Du bist eine Kommunikatorin, du bist jemand, der viel zu erzählen hat. Bist du da auch ein bisschen in dieser Situation, dass du das Gefühl hast, ich muss? Oder vergleichst du dich dann auch mit vielen anderen? Oder sagst du, es mir doch total Jacke, weil ich mache mein Ding?
Das sind ganz viele spannende Fragen in einem Satz gewesen.
Ja, ist oft bei mir so.
Ja, jetzt versuche ich das mal aufzudröseln. Das eine ist, nein, ich vergleiche mich nicht mehr. Ich merke, dass es mir nicht gut tut, wenn ich durchscrolle und ich sehe, oh, der hat aber, oh nein, weg. Und dann lege ich es wirklich weg. Ich lege das Handy weg, mach's aus, mach was mir gut tut. Das habe ich für mich lernen müssen, weil ich merke, bringt mich nicht weiter. Es bremst mich eher, weil ich dann überlege, oh, und warum bist du jetzt nicht da und warum hat der jetzt ein Bühnenfoto gepostet oder so? Nee, oder warum hat der so viele in seinem Vortrag und ich müsste das doch auch und das setzt mich nur mehr unter Druck. Und das andere, was du gesagt hast mit dem du musst, dieses Influencer-Dasein, es ist meine Entscheidung, ob ich es mache oder nicht. Ich verdiene ja kein Geld damit, so dass ich nicht abhängig bin von Kunden, von Auftraggebern, die sagen, du kriegst für so und so viel Klicks, kriegst du so und so viel Geld oder so. Ich weiß nicht, wie das System da funktioniert, sondern ich mache, was mir Spaß macht. Ich bin in der sehr, sehr luxuriösen Situation. Ich kann sofort aufhören. Es klingt jetzt echt blöd, aber ich hab's geschafft. Also ich bin da, wo ich sagen kann, das würde jetzt reichen bis zum Ende des Lebens, wenn ich jetzt nicht eine Yacht oder sowas mir hole. Ich kann das machen, was ich will und mir macht es Spaß zu posten und zu sehen, ja, da kommt was und dann fragen die mich fürs Seminar an und die, das ist schon so ein Flow, in dem ich drin bin. Aber ich muss es nicht, sondern ich mache es, wenn ich will. Und wenn ich Urlaub mache, mache ich Urlaub. Dann mache ich es nicht.
Trotzdem würde ich dich ein bisschen so einschätzen wie jemand, die Begabung hat, sich selbst ordentlich Druck zu machen.
Ich gebe meine Seminare, ich mache meine Vorträge und irgendwann habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt auch irgendwie den anderen, die keine Seminare bei mir besuchen, zugänglich machen und habe eine Online-Community gegründet. Das kann ich übrigens nur empfehlen, weil du kannst ja entscheiden, wen du reinnimmst oder nicht. Und da gibt's
einen. Dein Club.
Mein Club, genau, das ist mein Club. Du kommst hier nicht rein oder du kommst rein. Und da gibt's auch einen VIP-Bereich. Da muss man ein bisschen was bezahlen im Monat und das andere ist der 0-Euro-Bereich.
Was kriegt man denn da? Kriegt man da Drinks oder was?
Nee, ja, das Spannende ist, da habe ich nur die Leute versammelt, die sich wirklich darum, genau die, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, die Leute, die sich dafür interessieren, wie sie auftreten, wie sie wirken, wie sie Videos drehen, wie sie viral gehen können, wie sie Video-Marketing machen und so weiter, weil du würdest nicht glauben, wie viele, ich meine, du bist aus der Branche, du weißt, dass du musst Schauspieler holen, damit es vor der Kamera funktioniert, weil die meisten... Die sind nicht locker vor der Kamera. Wenn das rote Licht angeht, das weißt du doch, dann auf einmal erstarren die und können nicht mehr sprechen. Und denen helfe ich, damit die ihre Videos machen können. Und die sind alle in diesem Club. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu deiner Frage, ob ich mir Druck mache. Ja, das war so viel Arbeit, aber ich wollte es. Aber wenn du dann reingehst in die Community, also in diesen Online-Bereich, da gibt's auch immer wieder Videos, die dann nachmachen müssen. Und dann fühlst du diese Herzlichkeit und die bedanken sich ständig bei mir. Danke, dass du uns die Gelegenheit gibst, das zu machen. Aber ich könnte heulen. Ich habe jetzt schon Pipi in den Augen, dass die einen geschützten Raum haben, wo die das ausprobieren können, wo sie sich sonst nicht trauen, rauszugehen.
Also mir geht natürlich gerade ganz viel durch den Kopf, weil wir mit unserer Arbeit, wir haben sehr oft Menschen vor der Kamera.
Gell?
Die nicht, aber ich kann es nicht so genauso teilen mit dem, was du jetzt sagst, weil es uns immer wieder gelingt, aus ganz normalen Menschen sehr viel rauszuholen.
Ja, das ist die Arbeit.
Und die in eine Haltung zu bringen, dass sie sich wohlfühlen. Also das ist ja ein bisschen das, was du machst,
das ist
in anderer Form sozusagen.
Ja, genau. Ne? Du machst ja den gleichen Job wie ich. Mhm. Ich mache es jetzt halt nur in der Online-Community und in Medientrainings und du machst es dann on the job sozusagen.
Genau. Ne? Genau.
Ja, und manchmal werde ich geholt und ich werde dann dazu geholt, so, da muss der CEO bla bla bla, der muss vor die Kamera, kannst du bitte mal kommen und den begleiten. Und dann stehe ich dabei und mache genau das, was ihr macht, dass ich den supporte, dass ich den motiviere, dass ich ihm sage, na warte mal, also die Hände kannst du jetzt nicht da in die Nase stecken, das geht nicht. Und die vertrauen mir dann und das ist genau das, was du auch machst.
Du coachst auch so ein paar Vorstände aus DAX-Konzernen, glaube ich.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Und bei denen ist es ja oft so, dass die rhetorisch so ein bisschen überfrachtet sind, also eigentlich zu viel Training manchmal gehabt haben und dann oft so eine gewisse Natürlichkeit flöten geht, weil die auch irgendwie alle Buzzwords so fest inhaliert haben, dass es so wirklich so immer so, also kannst du abdrucken. Es ist wie so eine personifizierte Unternehmensbroschüre, die dann spricht. Und wie knackst du die, dass sie dann tatsächlich Persönlichkeit und Menschlichkeit mit reinbringen?
Also ein kleiner Trick zum Beispiel ist es, direkte Rede mit reinzunehmen in so ein Video oder in so eine Botschaft, dass man nicht sagt, und dann sagte der Marketingleiter zu mir, wir müssten mehr posten. Und dann sagt der Marketingleiter zu mir, Herr Müller, wir müssen mehr posten. Und dann haben wir mehr gepostet, hat funktioniert. So direkte Rede funktioniert immer und macht das Ganze sofort lockerer.
So, jetzt gehen wir aber zurück auf den Laufsteg. Du hast die Wahl gewonnen, trotz der ganzen anderen giftigen Mädchen, die dich gescannt haben. Und hatte diese Wahl zum Miss Noris Ring, die hat noch weitere Konsequenzen gehabt, weil Menschen sind auf dich aufmerksam geworden. Stimmt das?
Ja, genau. Ich wurde dann zu Geld oder Liebe eingeladen. Das war eine Show mit, wie heißt er nochmal? Der mit den bunten Hemden? Jürgen von der Lippe. Genau. Der hat es moderiert damals. Ich wurde überall eingeladen. Das ging so der rosa Teppich oder wie sagt man so ein halbroter Teppich ging dann da damals los. Und da wurde ich von einem Freund von mir angerufen, der mich über diese Misswahlen auch kennengelernt hat. Komm doch mal dahin, mir ist mein Produktionsleiter, mein Produktionsassistent ausgefallen, kannst du mal dich um die Promis kümmern? Ja, kann ich. Dann bin ich dahin, habe mir das kleine Schwarze angezogen, das war die, ich glaube, so eine 10 Jahre RTL-Feier oder Viva oder irgend sowas, eine riesengroße Show mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und so weiter, also richtig prominent besetzt im Maritim in Köln und dann habe ich so ein Walkie-Talkie angekriegt. So ein Riesending hatte man da damals noch, so ein Riesen...
Und ein Headset?
Ja, und ein Headset, genau. Weil ich musste immer dafür sorgen, dass Günther Jauch und Thomas Gottschalk und dass die alle immer rechtzeitig auf der Bühne waren. Das war mein Job und ich habe das nie vorher gemacht. Und mein damaliger Bekannter da, der sagte zu mir, du kannst doch reden, mach das doch. Ja, und dann bin ich dem Thomas Goschka hinterhergerannt. Ich musste zu seinem Hotelzimmer hochlaufen, im Maritim, musste klopfen, so sind Sie fertig, Herr Gottschalk. Und dann kam da, ja, Mensch, ja, und bin ich rausgekommen. Und dann bin ich mit dem, das kannst du dir nicht vorstellen, wie lange so ein Weg sein kann, den man normalerweise in 3 Minuten laufen kann. Aber der ist ständig angesprochen worden. Ständig wollte irgendjemand was von dem. Ich mir, Herr Gottschalk, wir müssten weiter. Und hab den dann so am Ärmel gezuppelt. So, Mensch, das war wie ein Sack Flöhe hüten, die ganzen Promis da.
Mhm. Also praktisch Green Room Betreuung, würde man dazu sagen. Und dann hinführen zum Set.
Ja, aber ich weiß nicht, was Green Room
ist. Also Green Room, sagt man, das ist bei Unterhaltungssendungen, sind die Räumlichkeiten, wo sich die Prominenten oder die Gäste aufhalten. Und im Green Room werden in der Regel auch berühmtere Menschen betreut. Das ist der Green
Room.
Heißt
das Green Room?
Ich weiß nicht, warum.
Oh Gott, ich bin so unprominent, weil ich bei Markus Lanz war ich mit den anderen ganz normal beim Essen.
Das würde wahrscheinlich als Green Room durchgehen. Ich weiß das, weil ich selbst mal Green Room-Betreuer war. Für kurze Zeit, als ich ein Praktikum bei CBS in New York gemacht habe. Mhm. Und die fanden das schick, dass der einzige Ausländer, sprich der Deutsche mit with a German Accent, dann sozusagen die Leute betreut. Nicht alle, und ich durfte es auch nicht immer, aber als der Kissinger da war, der ja auch aus Fürth kommt, ne?
Richtig.
Fällt mir gerade ein.
Ja.
Da haben sie mich dann dazu genommen.
Und so, sie kommen aus Deutschland. Oder so, der hatte jetzt schon so einen amerikanischen erzählt. Ich war total geflasht, diese Persönlichkeit,
ne?
Da kennenzulernen. Das fand ich unglaublich.
Du warst Weltmeister im Sport, du warst Mister, du warst Greenroom-Betreuer.
Alles, was du im größeren Rahmen warst, war ich sozusagen in der Billigversion.
Nein.
Ja, doch. Doch. Und das war der Green Room. Das war, um das zu machen.
Genau,
das
so, war, und den habe ich ja auch begleitet.
Jetzt hast du das hast du dort gemacht, auf dieser Produktion.
Ja, und da ging's los. Da hat sich mein Leben verändert an dem Abend. An diesem Abend hat sich mein komplettes Leben verändert.
Weil was passiert ist?
Weil ich habe mich dann tatsächlich noch rumgetrieben auf der Aftershow-Party und habe mich mit Otto Walkes nicht befreundet, aber wir haben echt gut zusammen gelacht. Der ist echt ein super, super Typ.
Mit Otto Walkes habe ich auch gedreht.
Ja, ja. Super, ne? Ich habe mit dem einen
Einspieler gedreht für eine Kindershow. Die hieß Kleine ganz groß. Und da hat er mit Kindern einfach so Ottifanten gemalt und so. Und der ist so nett. Gesehen. Der ist so unglaublich nett.
Ja,
deswegen, ich kann das nur bestätigen. Aber ja. Erzähl
so. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und auf einmal kam so ein etwas älterer, kleiner Mann auf uns zu. Das heißt klein, also nicht ganz so groß wie ich. So ein Vollbart, ja, graue Haare. Und der schaut mich an und sagt, wer bist denn du, was machst denn du? Und dann wollte ich schon sagen, ich habe schon Luft geholt und wollte schon sagen, ich bin Yvonne, Yvonne Wunschel hieß ich ja damals noch, ne? Ich studiere und dann stupst mich der Otto in die Seite, wirklich mit dem Ellbogen so in die Seite und sagt, du bist Schauspielerin, vertrau mir. Und dann habe ich gesagt, ich bin Schauspielerin.
Vertrau mir.
Vertrau mir. Und dann 2 Wochen später saß ich mit Bud Spencer und Bud Spencer am Mittagsessenstisch in Rom in seiner Bude und wir wurden von seiner Frau mit Spaghetti Vongole bekocht.
Aber der Mann, der dich gefragt hat, war nicht Bud Spencer.
Nein, jetzt pass auf. Der Mann war der Filmproduzent von den Otto-Filmen, von den Loriot-Filmen, von den Karl-May-Filmen und von den Bud Spencer beziehungsweise von den hatte mit denen auch Connections und so weiter, also von den Karl-May-Filmen.
Horst Wendland.
Und Horst Wendland, genau. Das war Horst Wendland, Rialto-Film. Und der hat gesagt, trifft sich ja hervorragend. Wir suchen nämlich gerade eine deutsche Protagonistin für unseren Folgefilm von Bud Spencer und Terence Hill. Von den Filmsöhnen von Bud Spencer und Terence Hill. Es sollte so ein Remake, nicht ein Remake, sondern ein Spin-off gemacht werden. Ne? Also nicht Bud Spencer und Terence Hill, sondern die Filmsöhne.
Okay, aber die haben doch Western gemacht und dann waren sie Police Officers oder sowas.
Also genau, und die
ganz
Western,
unterschiedliche Rollen.
Ja, genau, und die Western-Filme, die sollten dann fortgesetzt werden mit diesen Filmsöhnen.
Also 4 Fäuste für ein Halleluja oder sowas, ne?
Genau, gab's richtig. Doch da, ne? Genau. Mhm. Das war der Spin-off von all diesen Western-Filmen. Genau. Und der Bud Spencer-Sohn, der sah auch genauso aus, eben nur in Jung. Und der Terence Hill, der sah auch so aus. Der hatte stahlblaue Augen, war richtig schelmisch. Das waren zwei Amerikaner. Richtig tolle Typen. Und dann waren noch zwei weibliche Protagonisten, die waren okay, die eine war ich. Und die andere war eine Spanierin.
Und sollte das wie so ein Italo-Western dann auch in genau. Spanien gedreht werden?
Ja, oder? Wir haben in Spanien gedreht.
Ja, verrückt.
Genau.
Wie war das?
Ja, das war toll. Und da habe ich auch meinen Namen geändert. Von Yvonne Wunschel auf Yvonne de Barg. Also ich habe Casting gemacht und so weiter, ne? Und dann den Regisseur kennengelernt. Und der hat gesagt, ja, super, nehmen wir. Und also die brauchten ein paar deutsche Schauspieler auch noch. Und da war ich eben, passte ich auf die Rolle. Und wenn du das sehen würdest, ich weiß nicht, ob ich Fotos mitgebracht habe, wenn du das sehen würdest, ich war halt so eine Mexikanerin. Ich war braun gebrannt, ich hatte dunkle Augen, lange schwarze Haare. Also das war alles irgendwie.
War das so deine Rolle auch, typisch. Mexikanerin?
Genau, ja, genau. Ich war die Freundin des Terence Hill-Sohns. Und durfte Leute verprügeln und so. Da, wir durften mitmachen, wir Mädels. Ja, das war schon sehr emanzipiert. Ja, ich habe mit Bratpfannen um mich gehauen und das war herrlich.
Gab es auch diese lauten Patschgeräusche dann auch so?
Ja, natürlich, natürlich. Und weißt du was? Du bist ja aus dem Film, du weißt ja, was es bedeutet. Wir haben 1,5 Minuten pro Tag gedreht.
Bei den Action-Szenen natürlich.
1,5 Minuten pro Tag. Wir hatten, glaube ich, 4 oder 5 pure Action-Szenen, die 1,5 Minuten, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist krass. Ey, das war Kino. Die haben einfach mal 3 Stunden eingeleuchtet.
Wie hieß denn der Film?
Trinity und Babyface. Okay, danke. Das mit der Geschichte ist halt
na,
so.
Herrlich. Trinity und Babyface. Ja. Das klingt wie eine Comicreihe. War es ein Flop?
War es gefloppt. Aber ich war in Paris bei der Kinopremiere. Wenigstens etwas.
Ja, aber was hast du damals mitgenommen? Also
ich wollte ja noch erzählen, wie mein Name geändert wurde.
Ach so, ja, klar. Weil ein Hund gebellt hat oder was ist passiert?
Nein. Oh Gott. Nein, ich bin am ersten Drehtag ganz früh morgens in diese Westernstadt reingekommen, wo wir gedreht haben, in Almeria. Das ist ja
diese berühmte.
Genau, ja, genau. Das ist ja, da werden die ganzen.
Wo auch der Bulli gedreht hat, beispielsweise.
Ja, genau. Mhm. Das war meine Home. Mhm. Mein Hut. Und dann bin ich in diese Westernstadt rein und die hatten Maske aufgebaut in irgendeinem dieser Saloons. Und ich wusste, wo ich hin muss. Dann bin ich da reingegangen und habe gesagt: Hi, mein Name ist Yvonne Wunschel.
Das selber lachen.
Und die haben, die Maskenmädels haben sich so angeschaut. What? Yvonne, what? Und dann bin ich rausgegangen. Hey, wait a moment. Dann bin ich rausgegangen. Ich habe gesagt, sage ich es jetzt auf Spanisch? Wie spreche ich denn jetzt? Ich war 20 oder was. Ja. Ich hatte keine Ahnung von nix. Und dann stand ich in dieser Westernstadt morgens um 7, hatte meinen Maskentermin morgens um 7, der Salon war da, ich müsste eigentlich reingehen, geschminkt werden, ich war völlig irritiert. Scheiße, so wirst du nie eine berühmte Schauspielerin mit Yvonne Wunschel. Das habe ich gedacht und ich dachte, okay, die einzige Lösung ist ein Künstlername. Das war mein Gedankengang. Und dann habe ich gedacht, warte mal, ich liebe meine Oma heißt Barg. Yvonne Barg. Und dann bin ich schon losgegangen nach Yvonne Barg. Yvonne Barg, das klingt aber sehr holprig.
Nicht international genug.
Das klingt so stolperig. Und dann habe ich gedacht, Yvonne de Barg. Yvonne de Barg, das klingt doch gut. Bin wieder rein in den Salon und habe gesagt, my name is Yvonne de Barg, I'm an actress here now, you can start. Und dann war das mein Name. Und dann habe ich den sofort, als ich vom Drehen zurückkam, habe ich den sofort in den Pass übernommen, eintragen lassen. Und seitdem ist es mein Künstlername. Und mein Unternehmen läuft jetzt auch auf Yvonne de Barg.
Großartig. Tolle Geschichte. Ja, ich bin begeistert. Aber jetzt, okay, nach diesem Flop, der aber trotzdem natürlich eine mega Erfahrung war für dich, also Filmset,
ja,
ein tolles Setup. Wie war es, Bud Spencer kennenzulernen?
Oh, ganz toll. Das war ganz toll, weil ich so nervös in meinem Leben war, wie ich vorher noch nie war, glaube ich. Der Abiturprüfung kannst du die Tonne kloppen dagegen. Ich saß er saß links von mir am Kopfende und ich saß rechts neben ihm, so an der langen Seite. Und noch rechts neben mir saß dann der Regisseur. Und dann saßen noch die beiden anderen Protagonisten da und dann kam die Frau mit. Und der hat ja immer so Schlitze, so Augen. Schlitze als
ganz
Augen.
Ganz markant.
Mhm. Ja, genau. Und ich habe ich kann mich kaum mehr erinnern. Ich war voll im Tunnel, weil ich, das war mein Idol, Peter. Bud Spencer. Ich habe ihn geliebt. Ich habe Terence Hill
gefallen. Wir haben als Kinder die Schlägereien nachgespielt.
Oh, echt?
Ja, also ohne echte Wehtun, aber so busch und so und dann yeah, fliegen wir durch die
Gegend. Das haben wir doch auch gemacht, ich fand das genau. So toll. Nimm das, boom.
Ja, genau. Und er hat ja immer mit der flachen Hand immer so diesen doppelten gemacht, ja, ne? Das war ja sein Schlag.
Ach so, ja, das.
Ja, genau. Ja. Und ihr hättet natürlich ein super Thema gehabt mit Schwimmen.
Hä?
Bud Spencer war Olympiaschwimmer.
Ach so, Schwimmen, ich habe Schwämme verstanden.
Ihr hättet mit Schwämme hättet ihr ein super Thema. Hast du diesen Schwamm schon mal ausprobiert? Also, der lässt sich ausbringen wie kein zweiter. Also, ich nehme nur noch diesen Schwamm.
Ja,
okay. Diese Koralle, da stehe ich voll drauf. Nein, Schwimmen. Der war Olympiaschwimmer.
Ich weiß, ja.
Oder auch beim Wasserball hat er auch gespielt.
Ja, genau.
Und ja. Er hat mitgespielt bei einem Kampf um Rom, sondern, wie hieß dieser Film, wo Nero auch die Stadt niederbrennt, Quo Vadis.
Ach was.
Bei Quo Vadis spielte Bud Spencer einen Prätorianer, einen römischen Legionär.
Ach was.
Mhm. Große Hollywood-Produktion. Ja, Nerdwissen 2.0. Und das Buch ist nämlich von einem Deutschen.
Das war echt Nerdwissen.
Ja, fürchterlich. Genau. Nein, auf jeden Fall, du warst eingeschüchtert neben Bud Spencer, aber er war nett zu dir.
Ja, der war total nett. Das, also glaube ich, weil ich habe ihn erstmal zugetextet. So, I like it here und ich finde es total toll hier und ich mag Pasta gar nicht, ich liebe Spaghetti Bolognese.
Du magst keine Pasta?
Nee, nicht so gerne.
Ich bin glaube der erste Mensch auf der Welt, den ich kenne, der keine Pasta mag.
Ja, ich kriege immer sofort Hunger danach. Auf jeden Fall, ist egal, auf jeden Fall habe ich so versucht, ein paar Smalltalk, ich war ja so aufgeregt, das kannst du dir nicht vorstellen, du wärst auch aufgeregt gewesen.
Bestimmt.
Komm, also.
Bestimmt.
Und ich habe mit dem ein paar so Smalltalk-Dinge an den Kopf getextet und den Frikadelle ans Ohr gesmalltalkt und der hat immer nur so goldig, der war sehr, sehr höflich und immer so und hat gegessen seine Spaghetti Vongole. Und dann irgendwann stupst mich dann der Regisseur von der Seite an und sagt, du weißt schon, dass der kein Deutsch und kein Englisch spricht, der spricht nur Italienisch, nur ein paar Brocken Deutsch, aber ich glaube, er hat dich nicht verstanden. Und ich nur, oh nein. Ich war trotzdem glücklich.
Im zweiten Teil von Lebenslauf unzensiert mit Yvonne erfahren wir von einer MeToo-Erfahrung, welche sie sehr geprägt hat. Außerdem erhalten wir wertvolle Tipps zum sicheren Auftreten vor Publikum. Wir lernen, welche Signale wir, oft ganz unbewusst, durch unsere Körpersprache senden und wie wir diese beeinflussen können. Es bleibt also spannend. Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Producing und Aufzeichnung Rebecca Strieder. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager und Julius Schulte-Brader.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.